Ultraviolett. Eine Stunde Feminismus, Popkultur und Politik. Auf Herz 87.9.
Wir sind wieder mal zurück, die unrasierten MännerhasserInnen mit der Agenda Patriarchat abschaffen. Am Mikrofon stehen heute Steffi Polnick
und Paulina Hochbaum. Heute gibt's mal wieder eine etwas buntere Sendung zu unterschiedlichen aktuellen Themen. Wir sprechen heute unter anderem über das sogenannte Transsexuellengesetz, denn darüber wird heute im Bundestag debattiert, und über das Verbot gendergerechter Sprache in Frankreichs Schulen.
Und außerdem wollen wir noch über so gewisse Cis-Männer reden, die theoretisch einen auf solidarisch oder feministisch machen, aber im Endeffekt dann doch nichts dahinter steckt. Mehr wollen wir jetzt aber nicht verraten. Einfach mal händchenhaltend irgendwo lang spazieren oder sich in der Öffentlichkeit küssen, das ist vielleicht nicht für alle was, aber für die meisten Menschen ja relativ alltäglich, zumindest wenn man zu der heteronormativen Mehrheit gehört.
Da erkennt man mal wieder, was für Alltäglichkeiten eigentlich Privilegien sind. Denn für viele Menschen der LGBTIQ-Community bedeuten solche Zuneigungen oft potenzielle Gefahren, zum Beispiel in Form von Hate Crimes, sei es psychische oder physische Gewalt.
Am 17. Mai, jetzt am Montag, war Aida Hobbit, ein Tag, an dem auf die Diskriminierung von LGBTIQ-Menschen aufmerksam gemacht werden soll. Was genau Aida Hobbit ist und wie die Situation für die LGBTIQ-Community gerade so aussieht, sagt euch unsere Kollegin Male Krokowski.
Am 17. Mai 1990 hat die WHO Homosexualität aus dem Diagnoseschlüssel für Krankheiten gestrichen. Seit 2005 wird an dem Tag jährlich der Aida Hobbit gefeiert, der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Unter dem Motto Together, Resisting, Supporting, Healing fanden auch letzten Montag in 130 Ländern weltweit wieder Aktionen statt. In 37 Ländern davon ist Homosexualität strafbar. Mit dem Aktionstag soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass Menschen, die nicht der Heteronormativität entsprechen, immer noch diskriminiert oder bestraft werden. Das gilt auch für Länder, die sich eigentlich auf Werte wie Freiheit, Gleichheit oder den Schutz von Minderheiten berufen. Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, kurz FRA, hat das mit ihren Studien mit dem Namen »A Long Way to Go for LGBTI Equality« gezeigt. 2012 und 2019 wurden jeweils 140.000 Teilnehmende der LGBTIQ-Community zur Situation in der EU befragt. In den 7 Jahren dazwischen hat sich noch weniger verbessert als von der FRA erhofft. Die große Mehrheit der Teilnehmenden berichtet von Erniedrigungen und Gewalt im Alltag, im Job, in der Schule, auf der Straße, in Cafés, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Internet oder auf dem Wohnungsmarkt. Angezeigt wird davon wenig. Nur 10% der Betroffenen gehen zur Polizei. Die meisten von ihnen glauben nicht, dass eine Anzeige irgendwas bewirken kann. Mehr als die Hälfte geht aus Angst vor Diskriminierung selten oder nie offen mit ihrer Identität um. In einigen Ländern wird an den Schulen die Unterstützung von LGBTIQ-Personen zwar größer und queere Themen werden öfter positiv thematisiert. Gegen Mobbing und Diskriminierung schützt das aber noch nicht. Am Arbeitsplatz sieht es oft nicht besser aus. Und das, obwohl es schon seit 20 Jahren verschiedene Gleichstellungsvorschriften von der EU gibt. Die erfüllen ihren Zweck aber nur grob. Laut FRA liegt das auch daran, dass die EU sich zu wenig drum kümmert, dass auf die Gesetze auch im Alltag Taten folgen. Das bedeutet zum Beispiel Schulbücher überarbeiten, den bürokratischen Aufwand bei Anzeigen verringern, Kampagnen und Aktionspläne starten, Diversity-Management-Training anbieten und so weiter. Ein Beispiel. Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden können, sind durch die EU-Charta der Grundrechte geschützt. Genderidentität oder Geschlechtsmerkmale werden nicht berücksichtigt. Ob die Mitgliedstaaten die Formulierungen noch mit einbeziehen wollen, ist ihnen selbst überlassen. Die Studie der FRA von 2019 zeigt auch, am schwersten von Diskriminierung betroffen sind Intersex- und Transpersonen. In der EU gab es 2019 nur 2 Staaten, die sogenannte geschlechtsnormalisierende Operationen an Intersex-Babys ohne die ausreichend informierte Zustimmung der Eltern verboten haben. In Deutschland gibt es so ein Gesetz erst seit knapp 2 Monaten. Hier dürfen Eltern nach der Geburt jetzt nicht mehr über Operationen und Hormonbehandlungen entscheiden, sondern das Kind bestimmt die eigene Identität selbst, wenn es 14 Jahre alt ist. Eine Ausnahme besteht, wenn der Eingriff nicht bis zum 14. Lebensjahr hinausgezögert werden kann. In dem Fall entscheidet das Familiengericht. Auch das sogenannte Transsexuellengesetz ist in Deutschland heute noch auf dem Stand von 1981. Eine Reform ist aber schon lange geplant, denn das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Menschen ihren Geschlechtseintrag nur dann ändern dürfen, wenn eine dauerhafte Fortpflanzungsunfähigkeit besteht, also eine Operation durchgeführt wurde. Schon vor 10 Jahren hat das Bundesverfassungsgericht diese Voraussetzung für verfassungswidrig erklärt und die Anwendung dieses Gesetzesabschnittes verboten. Trotzdem wurde er bis heute nicht offiziell aus dem Gesetz gestrichen. Vor 2 Jahren wurde dann ein Gesetzesentwurf vorgelegt, der den selbstbestimmten Geschlechtseintrag von Transpersonen im Geburtenregister regeln sollte. Der Entwurf wurde aber von vielen Seiten kritisiert. Transpersonen bräuchten trotzdem noch psychologische und medizinische Gutachten und müssten vor Gericht erscheinen. Die fehlende Selbstbestimmung dabei, der hohe Aufwand und die Kosten sind für die Opposition und für AktivistInnen die größten Kritikpunkte. Bei verheirateten Transpersonen ist außerdem eine sogenannte Ehegattenbefragung verpflichtend, bevor das rechtliche Geschlecht geändert werden darf. Der Gesetzesentwurf wurde 2019 also wieder zurückgezogen und liegt seitdem auf Eis. Zwischen SPD und Union konnte kein Kompromiss gefunden werden, heißt es dazu von der SPD. Aida Hobelt ist also nach wie vor offensichtlich auch in Deutschland immer noch dringend notwendig.
Heute, am 19. Mai um ca. 18.45 Uhr wird im Bundestag über das TSG, also das sogenannte Transsexuellengesetz, verhandelt. Grüne und FDP wollen das TSG mit einem Selbstbestimmungsgesetz ersetzen, aber die Union stellt sich wohl dagegen und die SPD zieht mit.
Das Ganze kann man sich online angucken. Es wird eine Live-Übertragung geben auf www.bundestag.de, falls ihr euch aufregen wollt, wahrscheinlich. Die Studie zur LGBTIQ-Equality haben wir euch übrigens auch verlinkt, und zwar auf unserer Homepage www.radioherz.de. StudentInnen, DozentInnen, MusikerInnen. Paulina, wir benutzen ja mittlerweile gendergerechte Sprache nicht nur in unserem privaten Alltag, sondern sehen das ja auch mittlerweile zum Beispiel auch hier an der Uni Bielefeld, wo ja zum Beispiel selbst in den Mails des Rektors gegendert wird.
Ja, genau. Und trotzdem wird immer noch haarklein darüber debattiert, obwohl ja eigentlich längst mehr oder weniger erwiesen ist, dass Gendern inklusiv ist.
Ja.
Aber nicht nur für konservative Boomer in Deutschland ist es immer ein beliebtes Thema, sondern auch gerade in Frankreich. Geschlechtergerechte Sprache in Schulen wurde dort nämlich jetzt verboten. Unsere Kollegin Katharina Usling hat die Sachlage einmal für euch zusammengefasst.
StudentInnen oder SchülerInnen zu sagen, also zu gendern, wurde jetzt in Frankreich durch den Bildungsminister Jean-Michel Blanquer in Schulen und in seinem Ministerium verboten. Begründung? Gendern stimme nicht mit den in den Lehrplänen vereinbarten Regeln überein, sei zu komplex und behindere das Lesen und Lernen der französischen Sprache. Ein Argument, das wir auch in Deutschland kennen. Aber Gendern funktioniert in Frankreich tatsächlich anders. In der französischen Sprache gibt es kein Gendersternchen und auch kein Unterstrich, sondern Pünktchen. Es heißt also nicht WählerInnen, sondern Elekteur.ries.s. Es gibt gleich 2 Punkte, einen für die weibliche Form und einen für den Plural. Auch die Académie Française hat sich schon im November 2017 dagegen ausgesprochen. Hier mal ein Beispiel, was passiert, wenn wir nicht gendern. Die Studenten liefen durch die Uni. Wegen des schönen Wetters trugen viele der Frauen keine Jacken. Wer beim ersten Satz an männliche Studierende gedacht hat, war beim zweiten Satz vielleicht etwas irritiert und musste erst mal kurz überlegen, ob die beiden Sätze überhaupt zusammenpassen. Das zeigen auch unterschiedliche Studien, die diesen Male Bias untersuchen. Also, dass Wörter im generischen Maskulinum eher männliche Bilder im Kopf erzeugen. Obwohl das generische Maskulinum doch eigentlich grammatisch nichts mit Sex oder Gender zu tun hat. Aber trotzdem, ist von Sängern, Studenten, Kellnern oder Dozenten die Rede, denken wir an Männer. Unsere diverse Gesellschaft kann so nicht in der Sprache abgebildet werden. Deshalb gibt es unterschiedliche Formen von geschlechtergerechter Sprache. Zum Beispiel das Gendersternchen, den Doppelpunkt oder den Unterstrich. In Frankreich sind das aber alles keine Möglichkeiten. Und eine wirkliche Alternative zu dem Pünktchen gibt es bisher nicht. Ob ein Verbot von gendergerechter Sprache aber dabei hilft, Gendern einfacher zu machen oder einfachere Formen zu finden, ist wohl eher nicht der Fall. Vom Bildungsminister hieß es lediglich weiter, es solle bei Berufen und anderen Funktionen, wenn sie von Frauen ausgeübt werden, künftig die weibliche Form verwendet werden. Dass damit aber immer noch nur die Geschlechter männlich und weiblich berücksichtigt sind, ist ein anderer, gar nicht berücksichtigter Teil der Debatte. Und die wird wohl noch einige Zeit geführt werden.
Die Diskussion in Frankreich ist also ähnlich aufgeheizt wie hier in Deutschland. Nachdem sich mal wieder irgendwelche Politiker, wie auch hier in Deutschland, unser Lieblingspolitiker Friedrich Merz, ja, dazu geäußert haben.
Ja, linguistisch gesehen kann man vielleicht sagen, dass die gendergerechte Sprache in Deutschland auch noch nicht ideal ist. Aber Gendern komplett zu verbieten, kann hier auf jeden Fall nicht die Lösung sein. Die Studie zur Male Bias haben wir euch auf unserer Homepage radioherz.de hochgeladen. Wenn man auf Twitter aktiv ist, dann bekommt man ja doch des Öfteren mal den ein oder anderen Shitstorm mit. Und diesmal hat es eine relativ bekannte, berühmt, könnte man sagen, jo, Persönlichkeit aus Bielefeld getroffen.
Ja, erstmal die Sachlage, um jetzt euch hier nicht so im Dunkeln zu lassen. Also es gibt so einen, ich sag mal, lokalen Illustrator hier aus der Gegend. Und der halt, wie Paulina schon gesagt hat, relativ bekannt ist. Und der auch so zumindest online bei Twitter so einen relativ woken und linken Eindruck hinterlässt, würde ich sagen. Hier und da vielleicht sogar auch feministisch.
Ja.
Und auf jeden Fall kann man sagen, er hat eine große Reichweite. Große Reichweite hat aber auch der Instagram-Kanal seiner Frau. Und da sind wohl fragwürdige Posts aufgetaucht. Ich paraphrasiere das mal so ein bisschen. Also ein Post hatte die Caption ungefähr so: Meine Freundin und ich treffen uns das erste Mal in 1,5 Jahren alleine, sonst sind immer die Kinder dabei. Danke an die besten Ehemänner der Welt. So, das ist der eine Post. Es ist schon so blöd, das vorzulesen, aber okay.
Hashtag beste Ehemänner der Welt.
Ja, ist klar. Und dann gab es den zweiten Post, wo die Au-pair des Paars zu sehen war. Oder der ganzen Familie, weil ja da Kinder dabei sind. Und da stand eben, dass die Au-pair mit im Urlaub ist und dass sie sich das Bett teilt mit den Kindern und dass sie aber in Pommes und mit guter Laune bezahlt wird. Und ja, also vielleicht können wir kurz einordnen, warum das problematisch oder zumindest fragwürdig ist.
Ja, also erstmal erweckt es natürlich mal wieder diesen Eindruck, dass die Frau alleine für die Care-Arbeit zuständig ist. Der Mann, der babysittet dann auch mal zwischendurch.
Wow.
So einmal im Jahr und erhält dafür dann Lobesbekundungen. Aber wenn die Frau das macht, dann ja, ist halt ihre Aufgabe, ist ihr Job so. Da gibt es kein Lob für. Und dann gibt es natürlich noch den Vorwurf der Au-pair-Ausbeutung. Also Au-pairs arbeiten sowieso schon in der Regel 6 Tage die Woche ohne regelmäßigen Zeitplan, also mehr oder weniger auf Abruf. Und dann bekommt sie irgendwie wenig Geld, aber hey, Pommes und
tolle
gute Laune.
Ja, super. Ja, auf jeden Fall klingt das sehr nach prekären Arbeitsbedingungen. Und es hat halt auch noch mal so einen bitteren Beigeschmack, wenn man bedenkt, dass diese Familie irgendwie schön auf Sylt Urlaub macht und dann die 2.000 € Kaffeemaschine mitnimmt. Da hat es halt einfach leider so was ganz Bitteres. Also
ja,
tut mir ja leid, aber es ist, also nein, es tut mir nicht leid. Ich muss ja jetzt nicht so friedlich sein.
Ja, es ist einfach vielen Leuten sauer aufgestoßen und zu Recht, möchte man sagen.
Ja, also es gab dann halt eine Reaktion auf Social-Media-Kanälen und wie das eben auf Social-Media ganz oft ist, war das eben so, dass dieser Illustrator und seine Frau so ein bisschen wie die Sau durchs Dorf getrieben wurden. Es wurden halt Screenshots geteilt von diesem Instagram-Kanal der Frau, wo es halt irgendwie fragwürdige oder merkwürdige Posts gab. Und man kann dann sich halt fragen, so, okay, diese Kritik daran, dass die Au-pair irgendwie schlecht, also nicht schlecht behandelt wird, aber eben prekäre Arbeitsbedingungen hat und so, das kann man auf jeden Fall kritisieren. Aber man kann halt darüber reden, ob die Art der Kritik, eben so Screenshots zu verteilen und sich dann so darüber lustig zu machen, ob das nicht grenzüberschreitend irgendwie ist. Ich weiß nicht, Paulina, wie siehst du das denn so, wenn jetzt irgendwie öffentlich Screenshots geteilt werden und sich halt wirklich so hart drüber lustig gemacht wird?
Also ich sehe das so ein bisschen kritisch, weil einerseits denke ich mir, okay, wenn das jetzt eine Privatperson wäre, wenn das jetzt bei mir gemacht werden würde, ich würde mich da natürlich nicht drüber freuen. Ich denke, niemand möchte das.
Ja.
Aber andererseits muss man das ja auch ein bisschen so sehen, die beiden sind Personen des öffentlichen Lebens und
ja,
sie bezeichnen sich selbst als medienaffin und da sollte man den beiden schon auch zutrauen, dass sie einschätzen können, wie solche Sachen aufgefasst werden können und dass halt auch so eine blöde Formulierung in Anführungszeichen, dass das halt auch Folgen haben kann. Und ich finde, da müssen die ein bisschen auch selber drauf achten, wie sie sich präsentieren und was sie halt hochladen, wie viel sie teilen von sich und was sie preisgeben.
Vor allem, weil es halt eben so ein Widerspruch ist, wenn man so auf der einen Seite sieht, er schreibt dann da irgendwelche linkspositionierten Statements oder so und dann kommen dann halt so, Care-Arbeit macht die Frau, okay. Um das nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln, der Illustrator hat sich auch dazu geäußert, zu dieser Kritik, beziehungsweise eher zu dem Shitstorm, denn auf die Kritik an sich ist er eigentlich kaum eingegangen. Also er hat gesagt, dass die sich die Care-Arbeit teilen, aber so zu der Sache mit der Au-pair hat er, glaube ich, gar nichts gesagt und es klang auch eher so nach so einer Rechtfertigung als einer Annahme der Kritik oder dass er über die Kritik nachdenken wird. Das kam halt überhaupt nicht so durch und das hat man auch an den Kommentaren, die da drunter standen, gut gesehen, dass dann da stand so, ja, ach, die haben doch keine Ahnung und das ist halt Bullshit.
Ja, genau, also dann darunter in den Kommentaren wurde da auch nochmal versucht, irgendwie von den KritikerInnen vernünftig mit ihm zu sprechen, aber da kam halt auch nichts mehr drauf und die Fans sind alle ihm zur Hilfe geeilt. Und
natürlich.
Ja, das war so ein bisschen, ja, schade irgendwie, dass, also klar, die Art der Kritik war vielleicht auch nicht so zielführend, aber es wurde eben auch nicht richtig gut damit umgegangen, finde ich.
Ja, man muss sich halt fragen, wie kann man denn so Kritik tatsächlich rüberbringen, dass es eben auch eine Reichweite bekommt? Weil wenn ich da jetzt irgendwie gesehen hätte, oh Gott, die Frau kriegt einmal in 1,5 Jahren frei, dann schreibe ich da jetzt einen Kommentar drunter und sage, ja, hier, so ganz ruhig und konstruktiv, warum ich das nicht okay finde, da würde ja niemand drauf reagieren.
Eben, da gehst du unter und möglicherweise wird dein Kommentar vielleicht auch einfach gelöscht von der Instagrammerin, also.
Ja, wahrscheinlich. Also es ist irgendwie so ein totaler Zwiespalt, dass man nicht weiß, wie kann man Kritik laut rüberbringen, aber eben nicht so, dass sich die Person vielleicht angegriffen fühlt. Ja,
ja,
es ist also total schwer.
Shitstorms, ja, sind vielleicht nicht das beste Mittel, aber man kann sagen, sie erwecken auf jeden Fall Aufmerksamkeit und viele Leute bekommen dann einfach davon mit, weil viele Leute dann darauf aufspringen. Und
ja, und wenn der Illustrator sich jetzt nicht die Kritik zu Herzen nimmt, dann hat man vielleicht andere Leute über die Themen sensibilisiert einfach.
Genau.
Und das ist ja schon mal was. Aber aber was ich auch noch mal abschließend sagen will, ist, dass ich es doof finde, wenn man irgendwie online oder in der Öffentlichkeit, sagen wir jetzt mal online einfach, auf der einen Plattform so einen auf politisch korrekt macht und dann das aber überhaupt nicht ins Privatleben mit reinbringt.
Ja.
Und da kann ich eigentlich nur als Abschlussworte sagen, das Private ist politisch und das sollte man nicht vergessen. Zu Feminismus gehört auch Antirassismus und deswegen auch Antikolonialismus. Großbritannien und Frankreich kannte man ja so als die dominantesten Kolonialmächte, aber auch Deutschland bzw. das damalige Deutsche Kaiserreich hat da ja ziemlich Dreck am Stecken.
Genau, in dem Gebiet, wo heute Namibia und ein Teil Botswanas liegt, hat es den Aufstand der Herero und Nama gegeben, die sich Anfang des 20. Jahrhunderts gegen die Kolonialmacht aufgelehnt haben. Und dieser wurde von der deutschen Kolonialmacht blutig niedergeschlagen. Also man kann sagen, das war ein regelrechter Völkermord.
Ja, also wir können hier jetzt keinen ganzen Exkurs darüber geben, über Kolonialmächte generell. Wir können aber auf jeden Fall sagen, sie waren äußerst rassistisch und halt auch extrem grausam.
Ja.
Ich habe aber eine kleine Empfehlung für euch, wenn ihr euch über Kolonialisierung bzw. Entkolonialisierung informieren wollt, gibt es in der Arte-Mediathek eine Doku, die Entkolonisierung heißt. Und worüber wir jetzt sprechen wollen, ist eben, dass Deutschland ja schon seit Jahren Gespräche mit der Regierung Namibias über die Entschädigung führt, also wie die Entschädigung aussehen soll. Und das dauert jetzt schon 6 Jahre ungefähr. Und der Völkermord an sich, der ist ja schon über 100 Jahre her. Und in diesen 100 Jahren hat Deutschland nicht explizit gesagt, dass das tatsächlich ein Völkermord war. Und jetzt mittlerweile heißt es wenigstens, dass die Tötungen seien, Zitat, aus heutiger Sicht als Völkermord anzuerkennen. Über diese, Formulierung wollen wir gleich noch reden und es wird auch noch eine offizielle Entschuldigung von Steinmeier geben. Und zu den Reparationszahlungen war das zum Beispiel auch so, dass letztes Jahr Deutschland ein Angebot gemacht hat mit einer lächerlichen Summe und das Angebot wurde dann natürlich abgelehnt.
Ja, und zu der ganzen Sache, zu diesen Verhandlungen, da gab es natürlich einiges an Kritik. Erstmal, dass es eben einfach so lange gedauert hat. Dann diese Formulierung auch, dass es aus heutiger Sicht als Völkermord einzustufen sei. Das ist eben für die Regierung, also für unsere Regierung, juristisch sicher, ja, weil so die Rechtsansprüche der Nachkommen unterdrückt werden können.
Ja, aber der Hauptpunkt ist eigentlich so, zumindest so aus linker Perspektive, würde ich jetzt mal so sagen, ist eben, dass die Nachkommen der Herero und Nama, also die Betroffenen damals, dass die zu wenig in Gespräche mit einbezogen wurden die ganze Zeit und dass das meiste eben über RegierungsvertreterInnen lief und der traditionelle Führer der Herero zum Beispiel, Wekui Kurukoro heißt der, der hat zum Beispiel ganz richtig angemerkt, Deutschland ist sozusagen, also Deutschland ist der Täter, ja, und darf trotzdem entscheiden, wie die Entschädigung auszusehen hat. Und das ist einfach so makaber und falsch.
Ja.
Und die zum Beispiel die Owa Herero Traditional Authority und die Nama Traditional Leaders Association, die haben schon gesagt, die werden keine Entscheidung akzeptieren, die ohne sie getroffen wurde. Und das finde ich auch total legitim. Und die Versprechung ist halt bisher nur, dass eben Projekte finanziert werden, aber dass die Nachfahren der Herero und Nama quasi, also der Betroffenen der Herero und Nama, dass die die Projekte eben nicht selbst entscheiden, also welche, in welche Projekte Geld fließt im Endeffekt.
Ja, genau. Und ja, ich finde auch, dass die betroffenen Gruppen eben auf jeden Fall das größte Mitspracherecht haben sollten, weil um die geht es ja. Also ich verstehe gar nicht, wie es da überhaupt eine andere Option geben sollte. Denn sie wissen ja auch am besten, was sie brauchen. Und es kann keine richtige Versöhnung geben, wenn man nicht mit denen spricht und wenn die Verhandlungen eben ohne sie ablaufen.
Ja, und man hat dann halt dadurch auch einfach dieses Gefühl, dass die koloniale Erinnerungspolitik so sehr halbherzig ist und auch nicht aufrichtig, weil ja, das alles so, also auch dieses Rumgeeiere die ganzen Jahre, und das bezieht sich jetzt nicht nur auf den Genozid, sondern zum Beispiel auch um die bei der Rückgabe von Raubkunst.
Genau.
Also Kunst, die jetzt in früheren Kolonien gestohlen wurde und jetzt in Deutschland ausgestellt wird.
Ja.
Das finde ich einfach falsch. Auf jeden Fall gibt es so einen super Historiker, folgt dem alle bitte, der heißt Jürgen Zimmerer, der ist der Experte in dem Gebiet. Und der hat letztens einen Kommentar diesbezüglich in der Taz geschrieben. Und da fand ich ein Zitat sehr, sehr passend. Deswegen möchte ich euch das jetzt auch einmal vorlesen. Für eine echte Dekolonialisierung reicht es nicht, Objekte zurückzugeben und Kunst zu verteilen. Es gilt, Wohlstand und Lebenschancen zu teilen. Und das kann ich auch einfach nur so unterschreiben.
Genau. Bei politischen Entscheidungen muss es immer heißen, bezieht die betroffenen Gruppen mit ein, macht sie zu den Entscheidungsträgern. Bethel bzw. die Bodelschwingschen Stiftungen Bethel sind weltweit bekannt, und zwar als Unternehmen mit Einrichtungen, in denen zum Beispiel Menschen mit Behinderung, mit psychischen Erkrankungen oder Pflegebedürftigkeit betreut werden.
Kürzlich hat es Recherchen vom ARD-Magazin Kontraste gegeben, die offengelegt haben, dass es dort monatelang Fälle sexualisierter Gewalt gegeben hat. Und damit möchten wir auch erstmal eine Triggerwarnung aussprechen, weil wir jetzt die nächsten fünf Minuten um sexualisierte Gewalt sprechen, also schaltet dann am besten ab, wenn euch das triggert. Aber um jetzt zur Sachlage zu kommen, es war so, im evangelischen Klinikum Bethel hat es einen Assistenzarzt gegeben, der Patientinnen narkotisiert und vergewaltigt hat und das Ganze auch gefilmt hat. Und die Beschwerden wurden vom Personal erstmal nicht ernst genommen. Später irgendwann hat die Klinikleitung dem Arzt die Narkotisierung verboten, aber er wurde nicht mal suspendiert. Und als dann eine Patientin irgendwann Anzeige erstattet hat bei der Polizei, ist die Polizei 7 Monate, das muss man sich mal geben, 7 Monate danach in seine Wohnung gegangen und hat in dieser Wohnung 80 Beweisvideos gefunden. Und daraufhin wurde dann der Täter auch verhaftet.
Ja, in Haft beging der Täter dann aber Suizid und daraufhin wurden die Ermittlungen eingestellt. Einige betroffene Patientinnen wissen noch heute von nichts, was ihnen da widerfahren ist. denn die Bielefelder Staatsanwaltschaft stellt die postmortalen Persönlichkeitsrechte des Täters über die Rechte der Betroffenen. Und manche dieser Betroffenen haben dann erst durch die Presse von diesen Taten erfahren.
Ja, und das Ganze nennt sich dann eben Täterschutz. Und das wird kritisiert, unter anderem von feministischen Bündnissen. Und da kann man sich jetzt die Frage stellen, warum wird der Täter denn überhaupt geschützt? Da denkt man sich doch schon direkt so, dass das irgendwie scheiße ist. Und das könnte aber so den Ursprung in unserer sowieso schon sexistischen Gesellschaft und in den sexistischen Strukturen haben. Denn Frauen werden ja in unserer Gesellschaft immer noch oft vor allem durch Cis-Männer sexualisiert und sozusagen als verfügbar angesehen.
Ja.
Und daraus kann dann eben schnell Misogynie entstehen, also die Abwertung der Frau und die Gewalt, die dann im Endeffekt damit einhergeht.
Ja, und wenn dann Staatsanwaltschaften Täterschutz betreiben und die Klinikleitung nicht früh genug eingreift oder auch die Polizei viel zu langsam ermittelt, dann stärkt all das diese sexistischen Strukturen. Und diese Strukturen gilt es natürlich zu überwinden, nach und nach abzubauen und
genau,
sowas in Zukunft zu verhindern.
Ja, und dazu wird es jetzt auch am Samstag eine Demonstration geben, organisiert vom Frauen- und Queerstreik Bielefeld. Und zwar eine Demo gegen Täterschutz und sexualisierte Gewalt. Die findet jetzt am 22. Mai um 15.30 Uhr statt, und zwar auf dem Kesselbrink.
Wir können uns der Forderung der Demo nur anschließen. Unsere Körper gehören uns. Wir fordern unser Recht auf Selbstbestimmung ein, heute, morgen und an jedem anderen Tag.
Sind wir dem Ende des Patriarchats und des Kapitalismus näher gekommen, seit wir dieses Format im April 2019 gestartet haben? Ich bin irgendwie unsicher.
Es sieht vielleicht nicht danach aus erstmal, aber davon wollen wir uns gar nicht entmutigen lassen, denn wir werden euch weiterhin, solange es geht, informieren und vielleicht auch ein bisschen unterhalten, hoffentlich.
Ja, und damit sagen wir ciao. Wir sind Steffi Polnick
und Paulina Hochbaum.